Super Organism und der Prawn Song. Wahnsinnig gut. Das Stück. Was nicht verwundert, denn auch die Band ist gut. Am 10.11. spielen sie im Seelchen Super Organism. Da unbedingt hingehen. Berlin in der nahen Zukunft, da findet nicht nur das Konzert von Super Organism statt, sondern da ist auch der Plot angesiedelt des Filmes, über den wir sprechen möchten. Es herrscht Anarchie im Prinzip. Es brennen ganze Häuser rein, die Supermärkte sind leergeräumt und mittendrin finden zwei Menschen ein Drehbuch, das ihre Geschichte erzählt. Sie finden im Prinzip ihre Story auf der Straße und ab dann wird es schon richtig crazy. Im Film, der den Titel Schneeflöckchen trägt, Adolfo Colmera hat diesen Film gedreht und zwar mit verschiedenen Filmemacher und Filmemacherinnen zusammen aus Berlin. Es hat eine Crowdfunding-Kampagne stattgefunden und Spenden haben das Ganze quasi mit möglich gemacht. Und jetzt habe ich zwei Menschen bei mir im Studio, die mitgewirkt haben, und zwar einen der Produzenten und Darsteller Adrian Topol. Schönen guten Tag, hallo.
Hallöchen.
Und die Hauptdarstellerin des Films Judith Hirsch ist auch bei mir im Studio. Tachchen, hallo.
Hallo, grüß dich.
Wie geht's euch heute? Alles gut soweit?
Ja, super. Schön hier zu sein.
Ja. Wahrscheinlich für Schauspieler und Produzenten und Schauspielerinnen eine durchaus bekannte Übung, raus aus der aktuellen Arbeit, eben noch wahrscheinlich irgendwas anderes schon gedreht oder bearbeitet und nochmal zurück in die Promo zum Film, der quasi als letztes gedreht worden ist. Schneeflöckchen, ich habe versucht, es so ein bisschen in der Anmoderation nachzuerzählen. Wenn man den Film oder den Trailer noch nicht gesehen hat, es ist im Prinzip in der näheren Zukunft angesiedelt. Es gibt zwei Brüder, die so ein bisschen so einen kleinen kriminellen Touch haben und die finden in der Tat ein Drehbuch, in dem die Dialoge quasi abgedruckt sind, die sie vor Sekunden noch führten.
Ihr Leben quasi.
Ja? Und sind dann auch erstmal verwirrt. Was kann man über diesen Film vielleicht noch erzählen, ohne zu spoilern zu hart?
Man kann über den Film erzählen, dass ich glaube, dass die meisten Zuschauer aus Deutschland so einen Film noch nie gesehen haben und auch nicht erwarten. Also der ist schon sehr besonders, weil wir spielen mit den Elementen Fantasy, Fiction, ja, Thriller, Genre, Crime und der ist leider aktueller, als wir uns das gedacht haben, als wir ihn damals gedreht haben. Wir haben ja vor 5 Jahren ungefähr jetzt angefangen. Und die Themen, die dort irgendwie angerissen werden, ohne Zeigefinger, sind leider sehr aktuell.
Der Film hat eine gesellschaftliche Relevanz bekommen, die ihr quasi gar nicht so eingeplant hattet vielleicht.
Nein, also so direkt nicht.
Ne? Was mich, glaube ich, an deiner Stelle als Produzent abgeschreckt hatte, ist diese Metaebene. Ja? Da gibt es halt einen Film, in dem das Drehbuch gefunden wird vom Film selber und dann überschlagen sich die Ereignisse und natürlich sind dann auch die liegen da Ebenen plötzlich übereinander, die so in einem normalen Film nicht übereinander liegen. Und für mich wäre dann auch immer, ich hatte immer das Gefühl beim Gucken, dass dann eine Gefahr besteht, dass das Ganze so schnell umkippen könnte. Also ein kleiner Fehler, ja, und das ganze Konstrukt wäre so zusammengebrochen. Warum hast du gedacht, wir können das trotzdem wuppen, wir können das trotzdem schaffen? Und wie viel hatte das mit vielleicht auch deinem Vertrauen dem Autor des Drehbuchs gegenüber zu tun?
Also als wir angefangen haben, da war das Vertrauen ist immer da gewesen, weil wir schon mehrere Sachen auch zusammen produziert haben. Mhm. Und ich einfach glaube, dass Arend Remmers ein fantastischer Drehbuchautor ist, was jetzt auch er beweist, weil er jetzt irgendwie mehrere große Kinofilme jetzt geschrieben hat und auch eine Serie für Netflix und so. Also, ne? Und als wir angefangen haben, waren wir alle No-Names und wir haben es einfach gemacht. Ich ganz ehrlich, wir wussten gar nicht, ob das alles klappt oder nicht. Mhm. Ich dachte mir nur, wie geil ist das denn? Also ich hatte immer nur ein bisschen Schiss, wie kommt man immer wieder aus der Geschichte raus, dass jemand ein Drehbuch findet und gerade liest, dass er gerade ein Radiointerview gibt und ich lese gerade, dass ich hier ein Radiointerview gebe.
Genau.
Und wie kommst du da raus?
Wird mir schon schwindelig, ehrlich gesagt.
Das ist aber so, das ist halt das Spannende daran.
Ja. Aber ich glaube, das andere Erfolgsrezept war ja auch, dass wir nie gesagt haben, okay, also wie das so der klassische Weg ist, das ist jetzt das fertige Buch, das wird verfilmt und daran wird nicht mehr gerüttelt, sondern während wir gedreht haben, was sich ja auch über eine super lange Zeit gezogen hat, weil wir ja gar keine Kohle hatten, haben wir ja immer wieder mit Arend, Adolfo, wir als Kreativteam gemeinsam auch gemerkt, okay, was funktioniert nicht. Wir haben ganz am Ende, als der Film schon geschnitten war, sogar nochmal Szenen nachgedreht, weil ein Strang überhaupt nicht geklappt hat, wo dann wieder eine Idee kam. Und ich glaube, das ist das, was man dem Film auch anmerkt, ist dieses, am Anfang haben uns natürlich alle für komplett verrückt gehalten, so ein Unterfangen über so viele Monate, / Jahre durchzuziehen. Aber ich glaube, wir wollten ja was machen, was vor unserem inneren Zensor Bestand hat, wo wir sagen, ey, wir wollen den Film sehen.
Ja. Und ja, da sprichst du was an, was wir quasi im Vorgespräch schon kurz besprochen hatten. Wie sieht's eigentlich aus mit der Schere im Kopf, wenn es darum geht, Filmproduktionen in Deutschland voranzubringen oder anzuschieben? Denn das merkt man sofort, wenn man diesen Film guckt. Das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was quasi sonst so gerade gedreht wird. Und ich kann mir vorstellen, dass es für dich als Schauspielerin und für dich als Schauspieler und auch als jemand, der produziert, super interessant gewesen sein muss, mal zu sagen, komm, jetzt drehen wir mal so richtig durch. Wir haben eine Metaebene. Der Film darf auch über 90 Minuten lang werden am Ende des Tages, wenn es der Stoff verlangt, ja, diese Freiheit zu haben. Mhm. Und auch mal, ich will jetzt nicht den deutschen Film komplett schlecht reden, aber wenn man sich so ein bisschen umguckt und hin und wieder ins Kino geht, sieht man schon, dass da so ein gewisses Format nicht oft überschritten wird oder dass man da dass man sich so Grenzen setzt, hat man das Gefühl. Wie wichtig war es für euch, dass ihr diese Grenzen mal quasi, also auch Genregrenzen, dass ihr die einfach mal missachten konntet? Und wie wichtig war das für den Film, dass ihr eben auch nicht irgendwann irgendwo klassisch gefördert worden seid?
Also wir haben das nicht bewusst gemacht. Wir haben ganz klar...
sehr sympathisch übrigens.
Wir haben ganz klar gesagt, wir wollen einfach etwas drehen, worauf wir Bock hätten.
Aber dass wir keine Produktion, also keine Förderung war Absicht?
Ja, wenn wir Geld bekommen hätten, hätten wir es genommen. Das war ja der erste Film, das war ja eine Art Schule. Du musst dir vorstellen, wir waren alle No-Names. Klar, habe ich als Schauspieler und Judith auch schon einiges gemacht, aber in der Produktion und auch Drehbuch, das war ja für uns wie eine Schule und wir haben uns da ausprobiert. Das Wichtigste war, wir machen einen Film, auf den wir Bock haben, den wir so gerne sehen würden. Mhm. Und natürlich gibt es tolle deutsche Filme, aber also uns war es wichtig, wo wir gesagt haben, hey, es kann ja nicht immer nur in eine Richtung gehen, es kann ja nicht immer nur Drama geben. Ja? Was ist mit Genre? Und diese Schere, die hat man natürlich gegeben durch Sender, Förderung und so weiter, wo man sagt, das darf man nicht. Ja. Oh nee, das ist nicht, das wird nicht funktionieren. Und diese Schere haben nämlich auch Zuschauer. Das heißt, wir sehen das bei dem Trailer, dass teilweise auch Zuschauer sagen, es ist ein deutscher Film, es kann gar nicht gut sein.
Mhm.
Und ich befürchte als Filmemacher, dass wenn wir so weitermachen und nur noch deutsche Komödien machen und solche Geschichten, weil sie ja natürlich funktionieren, was ja auch gut ist, die soll es geben.
Ja.
Aber meine Befürchtung ist persönlich, oder vielleicht ist es schon zu spät, dass das deutsche Kino, also der Name deutscher Film, bei den jungen Leuten schon kaputt ist. Also wir haben uns eine Marke kaputt gemacht.
Ja, zu verkauft. Es geht oft um gesellschaftlich relevante Themen und so. Wenn man einen Oscar gewinnen will, gerne was über Nazis oder die Stasi.
Ja.
Genau,
ja.
Wir müssen mehr ausprobieren, sonst machen wir uns die Marke so weit kaputt, dass irgendwann ist es dann vorbei.
Ja, und wir wurden, ich meine, dieses sich selbst auch einfach mal machen lassen, ohne dieses von außen Redakteure und die natürlich auch eine Notwendigkeit haben, ihr Geld wieder reinzuspielen. Ja, da geht es ja auch um eine Notwendigkeit, die dann sagen, nee, also gerade funktioniert halt Komödie voll gut mit einem Immigrationshintergrund. Ja. Oder sie sagen, ja, das sind ja schon zwei tolle Hauptdarsteller, aber die sind ja beide dunkelhaarig, haben wir echt alles gehört.
Oh nein,
ja?
Echt?
Stimmt, bei uns, wie wir die genommen haben, bei Schneeflöckchen, zwei Schwarzkämpfer, würde man sagen, das geht nicht. Einer muss blond sein.
Ja.
Also Schwarzkämpfer von allein schon wegen Haarfarbe.
So
da fängt es schon an, die Schere im Kopf. Ne?
Aber das ist doch auch krass. Ne? Dass da
mega.
Man denkt, diese Diskussionen oder diese Befindlichkeiten finden dann statt bei Leuten, die überhaupt keinen Job haben und die in Chemnitz wohnen, aber nein, auch in der fucking ZDF-Redaktion oder ARD oder in irgendeiner Scheißredaktion, ist ja egal, sitzt dann jemand, der so sagt, das ist ja krass, dass das zwei Leute sind, die so türkischstämmig sein
könnten.
Und dann reden die...
Türkisch und Iran, Iraner. Und ich bin Pole, also du musst dir mal vorstellen, also wir haben da ja schon, ne, das... gesprengt. Aber das
und dann ist es ja kein Thema. Das ist ja das Tollste am Film, dass man eben nicht sagt, nee, ja, pass mal auf, jetzt erzähl ich dir mal die Geschichte von dem Typen, warum der aus dem Iran jetzt in Deutschland gelangt. Weißt du, ich meine, dieses...
Nee, das
ich werde total aggressiv gerade, merke ich in eurem Interview. Ich wollte eigentlich mit euch über den Film sprechen.
Aber apropos aggressiv, das war so geil. Wir haben auf YouTube so einen Kommentar bekommen oder Facebook von einem Typen. So irgend so ein Typ, der denkt so, das ist jetzt Fake News-mäßig Propaganda-Video für Ausländer, Immigranten und
echt?
So. Wir haben uns so kaputt gelacht.
Oh, ja, klar. Ja, es ist lustig, aber irgendwie auch gleichzeitig dolle traurig.
Aber das
macht mich immer auch wütend, aber das ist ein anderes Thema. Ja.
Die Leute, die den Film dann letztlich gucken, ob jetzt in der, wir hatten noch ein paar Sneaks oder ne, wir hatten relativ viele Shows hier in Berlin, die lieben den so. Die sagen halt so, krass, endlich mal ein Film. Wir haben uns ja gar nichts erwartet, ist immer der Satz, der kommt, ich habe ja gar nichts erwartet, aber das ist ja richtig gut. So, ist ganz spannend.
Wir werden gleich nämlich auch nochmal über die Resonanz auf den Film sprechen, die ja dafür spricht, sowas ruhig nochmal zu machen. Denn ihr habt Auszeichnungen bekommen, die Leute drehen total frei, wenn sie sich mal drauf eingelassen haben auf das Format. Und da können wir gleich nochmal drüber sprechen, warum das so ist. Vielen Dank auch nochmal für diese kurze Bestätigung in der Abmoderation. Wir hören The Cure zwischendurch mit Love Song, 17:20. The Cure und der Love Song. Wir sprechen immer noch über den Film Schneeflöckchen. Ein Film, der eine ganz besondere Herangehensweise präsentiert, der Genregrenzen komplett ignoriert und der mega untypisch ist für einen Film aus Germany. Glücklicherweise hat man sich getraut, das Ding durchzuziehen. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, über die Metaebene mit einem Drehbuch im Film, das quasi den Film erzählt und das gefunden wird von den zwei Hauptdarstellern. Wir haben schon darüber gesprochen, dass man eben sich trauen musste, einen solchen Stoff zu produzieren. Und dieses Gespräch haben wir bisher jetzt geführt mit Adrian Topol. Er hat mitgespielt im Film und auch mitproduziert. Und Judith Hirsch spielt die Hauptrolle im Film Schneeflöckchen und ist immer noch bei mir im Studio. Wir haben jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, dass ihr euch trauen musstet, diesen Film zu drehen und dass man erstmal davon sprechen muss, dass es ein ungewöhnlicher Film ist aus deutschen Landen. Mhm. Da könnte man ja auch aus der Produzentensicht, aber auch aus Schauspielerinnensicht die Befürchtung hegen, vielleicht wird das alles gar nichts, vielleicht sagen auch die Leute.
Da waren wir uns auch nicht so sicher. Ja. Also, ne?
Auch da muss man ja vielleicht mal Mut beweisen und sich trauen, auch wenn man sich nicht sicher ist. Jetzt muss man aber rückblickend sagen, der Film ist durchaus erfolgreich gelaufen und gut angekommen. Ihr habt internationale Auszeichnungen einkassiert. Der beste europäische fantastische Film in Schweden zum Beispiel wurde euch attestiert und so weiter und so fort. Wie überraschend war das für euch und wie erklärt ihr euch das? Ist es vielleicht so, dass die Welt drauf gewartet hat, dass ein Film aus Deutschland kommt, der eben nicht nochmal erzählt, wie schlimm es war, im Nazi-Deutschland zu leben oder die Stasi die Herrschaft nochmal aufarbeitet?
Also ich glaube, dass eben ganz aus ganz unterschiedlichen Gründen Leute sich von Schneeflöckchen total angesprochen fühlen. Die einen finden eben viel in dem Humor, in dem sehr schnellen Dialogen, in der extrem ungewöhnlichen Erzählstruktur. Andere wiederum Cineasten sagen, ah krass, hier ist ein Genremix, die können das eher so auf der Ebene. Andere sagen, sie interessiert mehr diese Metaebene, dieses, okay, gibt es sowas wie Schicksal? Ist mein Schicksal vorgeschrieben? Mhm. Also Stichwort Drehbuch. Oder bin ich Herrscher meines Schicksals? Das heißt, ich kann selber das in die Hand nehmen.
Ja, und vor allen Dingen auch eine gute Frage. Was würde ich tun, wenn mir jemand mein Schicksal quasi aufschreiben und in die Hand geben würde?
Genau.
Ja, das ist ja schrecklich in der Vorstellung. Ja, genau. Wenn man sagt, pass auf, Todestag und so, steht hier alles schon fest.
Ja.
Zieht ihr das mal rein?
Will ich das überhaupt?
Will ich das? Wie würde mein Leben dadurch verändert und so? Das sind ja alles Fragen.
Ich glaube, das ist ein Grund, warum es recht gut ankommt, so ist mein Eindruck. Und natürlich auch, also du hast gerade gefragt, so okay, weil das ist ja auch ein Risiko für euch. So, wir sind viel naiver gewesen, als du das gerade dir vielleicht denkst. Ja? Also wir sind eine Gruppe von, sagen wir mal so, ein Kernteam, 10, 12 Leute, die sich lange kannten, die viel ausprobiert haben, die viel produziert haben. Und dann kommt Arendt Remmers und sagt, pass auf, Jungen, kommen wir nie zusammen, wir werden jetzt alle Flügge, kriegen alle Kinder, wir gehen alle irgendwie jetzt eine andere Produktion, lass uns endlich den scheiß Film machen, den wir immer sehen wollten. Mhm. So war das. Und dann sagt er, und übrigens, ich habe schon die Idee.
Ja? Ich weiß schon, welchen Film ihr immer mal sehen wollte.
Wir kannten uns alle. Erkan Acar, Risa Bogerdi, Jude, wir kannten uns alle.
Adolfo Colmera,
das war sein erster Film dann.
Wir sind Freunde gewesen.
Also, genau. Wir haben auch alle gewählt, die wir kennen. Wir haben auch Locations gesucht, die wir kennen. Wenn wir keine Location bekommen haben, dann haben wir Risa vorgeschickt, weil Risa hat alle tot geredet, so lange, bis die gesagt haben, Alter, nimm die Location, aber lass uns in Ruhe.
Ah, okay, alles
das war
klar.
So geil, den ganzen immer vorschicken. Der Perser halt, ne? Aber nur kurz wegen Gewinnen und dies und jenes, wie der Film im Ausland ankommt. Wir wussten das vorher nicht. Wir haben einfach gedacht, okay, hoffentlich mögen sie das, weil es was anderes ist. Und der wird jetzt in Japan starten. Wir haben ihn nach Japan verkauft und dann haben wir über Google Translator dann übersetzt, was die Leute so sagen. Und es ist tatsächlich so, die sehen es gar nicht so, also ganz anders als wir in Deutschland. Die sehen es genauso, dass die sagen, boah, endlich mal ein Genrefilm aus Deutschland. Die können es ja. So in der Art. Ja, also ich habe es jetzt immer.
Wobei die japanische Erzähltradition, also auch im Kino, ja oft auch
sehr.
Geht schon in die Richtung von der Actionlastigkeit her und auch, dass so ein japanischer Actionheld ultra viel komplexer ist, als es ein amerikanischer jemals sein.
Ja, weißt du, wie ich meine?
Ja, aber ich hätte nicht gedacht, krasse Stories.
Aber ich hätte nicht gedacht, dass die Japaner das so ähnlich sehen wie wir in Deutschland. Ja. Dass wir sagen, boah, endlich mal ein Film aus Deutschland, der in so eine Richtung geht. Ja. Das fanden die interessant.
Ja, geil. Konnichiwa, Bitches.
Konnichiwa.
jetzt finde ich, was ich jetzt noch sehr interessant finde, ist die Tatsache, dass ihr den Film jetzt als On-Demand-Kino-Deal quasi in die Lichtspielhäuser bekommt.
Ja.
Wie funktioniert das? Also, weil das ist der erste klassische Die erste klassische Herangehensweise wurde schon weggelassen, das ist dieses Fördergelder beantragen und dann Fördergelder kriegen und dann drehen und dann aber vom Redakteur gesagt, vielleicht doch lieber in die Richtung und so, das habt ihr weggelassen, schon mal gut. Jetzt ist aber auch diese zweite Ebene, die irgendwann nach dem Filmdreh kommt, nämlich einen Verleiher finden und den quasi damit beauftragen, dass er das Ding in die Kinos schiebt, das habt ihr auch weggelassen.
Nicht ganz, also wir haben Cape Light von Anfang an im Boot gehabt, die haben, obwohl die uns nicht kannten, an uns geglaubt und haben gesagt, so hier für DVD, Blu-ray, ihr kriegt hier Geld im Voraus, deswegen konnten wir dann endlich eine Woche produzieren, weil davor haben wir immer nur an Wochenenden gedreht. Mhm.
Wow.
Und dann durften wir eine Woche, verstehst du? Und dann kam Crowdfunding. Catering waren wir selbst. Also wir haben selbst uns Essen mitgebracht. Kameramann, genau. Regie, alles.
Das total sweet.
Ja, total sweet. So, jeder bringt sein Essen mit.
Da stand drauf, ich weiß es noch genau, es gibt kein Essen, bringt euch was mit. Dann hatte jeder so Tupperware.
Ja, es war ein Freundesfilm. Ne? Wir haben mit einer 5D, mit einer Kamera gedreht, mit der man Fotos macht. Die haben wir gehackt, mit einem Magic Lantern Hack heißt das. So einen russischen Hack, damit wir überhaupt RAW drehen können. Damit die Bilder so geil aussehen. Ja, wir haben die scheiß Kameras gehackt.
Ey, Nerd-Talk auf Flux FM. Es gibt für die 5D einen Hack, der euch in RAW drehen lässt. Habt ihr das gehört?
Ja, gibt es. Magic Lantern heißt
Alter,
der.
Das ist
aber er ist verboten. Also Garantie geht am Arsch. Ne? Also.
Das sind genau die Informationen, die hier über den Ether gesagt werden müssen bei Flux FM.
Aber was war deine Frage nochmal?
Wegen On Demand, wie das funktioniert auch.
Okay, das ist ganz einfach. Das ist sowas wie Netflix fürs Kino. Ja?
Okay.
Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, also wegen Netflix und so, Trademark.
Oder Amazon
aber
Prime.
Du gehst auf die Seite drauf und dann suchst du erstmal deine Stadt und guckst, ob der Film da schon stattfindet.
Okay.
Weil du kannst dich entweder anmelden als Host, also als jemand, der ein Screening veranstalten möchte. Du sagst zum Beispiel, geil, in meiner Stadt.
Oder Flux FM macht ein Screening.
Ja. Oder Flux FM. Also als Firma kannst du auch ein Screening machen und dann steht auch wirklich Flux FM präsentiert Schneeflöckchen in dem und dem Kino.
Ah,
und wenn
krass.
50 Tickets vorverkauft werden, dann findet die Vorstellung statt.
Und
wenn
ihr bekommt
nicht,
Geld dafür sogar.
Ach, genau, 5% bekommt man, glaube ich, dafür 5%. Als Dankeschön für der Host, ja, der das macht. Oder der Veranstalter.
Zweites Standbein für Flux FM oder so.
Und wenn das nicht klappt, kriegen die Leute ihr Geld wieder zurück.
Ich glaube, ich mache das, wenn, dann alleine. Ich nenne mich selber Flux FM und weil wenn ich die 5% dann mit den Chefs wieder teilen muss, bleibt ja für mich wieder nichts übrig.
Genau. Und du kannst halt, sag ich mal, gucken, ist in München jetzt, findet eine Veranstaltung statt. Also das heißt, irgendjemand veranstaltet das. Das sind also die Leute selbst, die Fans können selber den Film veranstalten. Die Kinos, momentan arbeiten die mit Cinestar zusammen. Sollte aber ein Kino nicht, also kein Cinestar in der Reichweite sein, dann kann man auch ein anderes Kino vorschlagen.
Super.
Ganz einfach. Und wenn das jetzt in München jemand anders schon macht, dann kannst du einfach dir ein Ticket kaufen.
Ja, sehr
gut. Kannst du auf der Seite demand.film oder genau, demand.film das checken.
Ja, demand.film slash Schneeflöckchen.
Schneeflöckchen. Ja, aber es reicht demand.film und, dann,
wir sind gleich vorne.
Und dann siehst du da schon das Plakat.
Okay, alles
und
klar.
Draufklicken.
Und wichtig ist halt auch nochmal zu sagen, dass in Deutschland, wenn ein Film einen kleinen Verleih hat, der geht ins Kino und das läuft nicht, ist auch der Grund, warum wir uns so entschieden haben, dann ist er nach einer Woche weg. Keiner hat es mitbekommen und dann heißt es wieder, Genrefilm in Deutschland funktioniert halt nicht. Und mit Demandfilm haben wir das Glück, dass wir sozusagen über eine ganz lange Zeit laufen können. Das heißt, auch in einem halben Jahr kann jemand sagen, ey, ich will aber jetzt in Hameln Schneeflöckchen sehen und möchte meine Dudes einladen und es geht.
Ja, das ist doch super. Das hört sich an wie ein Plan.
So läuft der Film. In allen in Westfalen, in meiner Heimatstadt.
Ja, das ist doch stark.
13. Oktober.
Ja, und jetzt gibt es ja auch noch mal eine Möglichkeit, in Berlin den Film zu gucken.
Ja.
Das ist der 18. Oktober. Und zwar läuft der dann im Cinestar in Mitte.
Mhm. Sehr geil.
Da laden wir einfach nochmal dazu ein, da vorbeizugehen. Tickets kann man sich sichern unter demand.film/Schneeflöckchen. Dann zum Abschluss vielleicht noch die Frage, was steht als nächstes an? Fassbinder hat ja mal gesagt, wenn der neue Film in den Kinos ist, muss der nächste schon fertig sein. Falls du das noch nicht wusstest, Herr Topol.
Ja. Ich bin jetzt tot. Nein, aber ich habe ja ein paar Projekte in petto, aber jetzt wäre es geil, wenn wir auch mal Geld bekommen müssen.
Ja, okay. Ja, wir wollen das jetzt genau das machen, aber die sollen einfach das Geld geben und uns vertrauen. Das ist der Plan.
Oder ein Remake.
So war das übrigens mal.
Schneeflöckchen 2, diesmal mit 50 Millionen Budget.
In a world where man and a man finds a script.
Voll gut. Ich liebe das ja, wenn unser Kinoexperte hier ankommt und manchmal so O-Töne aus dem Trailer von so einem amerikanischen Film, das ist immer so geil.
In the world. Ja. So immer so. What are you doing here?
Vielen Dank für euren Besuch.
Ja,
wenn
cool.
Das nächste fertig ist, hast du noch was, was du schon ankündigen kannst vielleicht? Oder es ist ja immer so, man darf noch nicht reden.
Ich drehe jetzt was, ich spiele jetzt mal was ganz anderes. Vom Engel zum Punk oder so könnte es heißen. Aber ist jetzt noch nicht der Rede wert, kommt noch. ARD, Fernsehen.
Sehr schön, freuen wir uns. Schöne Grüße an die Redaktion.
Ja.
Adrian Topol und Judith Hirschmann bei mir im Studio. Macht's gut, hat mir Spaß gemacht, euch zu quatschen. Wie gesagt, wenn der nächste Film fertig ist, gerne wieder vorbeikommen.
Wir
sehen uns im
Das machen wir.
Bis dann. Ciao.
Bis dann, ciao.